Die Radio Wissen. Update.
Sirenen heulen in Istanbul. Die Türkei kommt nicht zur Ruhe. Seit der Nacht hat es eine ganze Serie von Anschlägen gegeben. In Istanbul und auch im Kurdengebiet im Südosten. Das ist ein Thema heute in unserem Update. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Die Explosion war gewaltig. Unser ganzes Haus hat gewackelt. Zuerst dachten wir, es ist ein Erdbeben.
Aber es war eine Autobombe, die da mitten in der Nacht explodiert ist. Ziel war eine Polizeiwache in Istanbul. Bei der Spurensicherung später gab es eine Schießerei. Nach Angaben des zuständigen Gouverneurs wurden 3 Angreifer und ein Polizist getötet. Fast zur gleichen Zeit haben 2 Frauen auf das US-Konsulat in Istanbul geschossen. Eine Angreiferin wurde festgenommen. Zu der Tat hat sich eine linksextreme Gruppe bekannt, die nach eigenen Angaben auch für einen Anschlag auf die US-Botschaft in Ankara vor 2 Jahren verantwortlich war. Heute Mittag wurden dann in der Provinz Sirnak im kurdischen Südosten der Türkei mehrere Polizisten getötet. Ihr Fahrzeug wurde von einem Sprengsatz zerrissen. Hinter dem Anschlag soll die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK stecken. Gerade im Süden der Türkei kommt es seit Wochen zu Gewalt zwischen PKK-Mitgliedern und der Polizei. Vor 2 Wochen hatten die türkische Regierung und die PKK ihren Waffenstillstand aufgekündigt. Das türkische Militär fliegt Angriffe auf Kurdenstellungen im Nordirak. Unsere Korrespondentin Karin Erdmann ist der Meinung, dass für den Konflikt zwischen den Kurden und der türkischen Regierung auch Präsident Recep Tayyip Erdogan mitverantwortlich ist und dessen persönliches Streben nach Macht.
Der 61-Jährige ist wütend, ja tief verletzt, dass ausgerechnet die Kurdenpartei HDP seinem wohlgeplanten Aufstieg einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Weil sie bei der Präsidentenwahl im Juni die hohe 10%-Hürde knackte, fehlt dem Präsidenten jetzt die nötige Zweidrittelmehrheit, die ihm weitergehende Rechte à la Putin verschaffen könnte. Eines hat der Präsident im ersten Jahr seiner Amtszeit unterschätzt. Viele Menschen in der Türkei vertrauen ihm und seiner Partei längst nicht mehr so wie früher. Selbst Türken, die nichts mit den Kurden am Hut haben, fragen inzwischen, warum geht Erdogan nicht stärker gegen die Terrorgruppe IS, sondern fast nur gegen die PKK vor?
Was sonst noch wichtig war?
Wir freuen uns natürlich, dass die Ermittlungen gegen uns offensichtlich eingestellt sind.
Aber damit ist der Fall für Markus Beckedahl von netzpolitik.org noch nicht vom Tisch. Die Bundesanwaltschaft hatte gegen ihn und einen Kollegen wegen Landesverrats ermittelt, weil sie vertrauliche Dokumente veröffentlicht hatten. Dabei stand für viele Juristen aber schnell fest, dass die Blogger keine Staatsgeheimnisse verraten hatten. Deswegen stellt sich für Beckedahl jetzt auch noch eine Frage.
Wie konnte der Generalbundesanwalt mit all seinem hochexzellenten Jurapersonal zu dieser Fehleinschätzung kommen, die erst zur Einleitung der Ermittlungen geführt hat?
Beckedahl will also wissen, wer möglicherweise Druck auf Generalbundesanwalt Harald Range ausgeübt hat. Die Ermittlungen wegen Landesverrats sind jetzt zwar eingestellt, aber die Justiz geht weiter vor wegen der Veröffentlichung, und zwar gegen den unbekannten Informanten der Blogger. Der muss sich wegen Verletzungen des Dienstgeheimnisses verantworten. Kasse machen mit der Finanzmisere der anderen. Wenn es darum geht, ist Deutschland offenbar richtig gut. Eine Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle sagt, dass Deutschland der klare Gewinner der Krise ist. Um ihr Geld sicher anzulegen, kaufen viele Investoren nämlich vor allem deutsche Staatsanleihen, die als sicher gelten. Und das hat Deutschland laut der Studie in den letzten 5 Jahren etwa 100 Milliarden Euro eingebracht. Die Forscher sagen, diese Summe lässt sich zumindest teilweise direkt auf die Krise in Griechenland zurückführen. Und die Forscher sagen auch, selbst dann, wenn Griechenland seine hohen Schulden nicht zurückzahlt, fährt Deutschland noch ein Plus ein.
Sie kämpfen gegen uns, wir schlagen zurück. Es ist ein Krieg, aber sie kämpfen politisch. Wir kämpfen auf der Straße. Wir werden immer verlieren, weil sie das Geld haben. Armut zerstört die Armen. Man kann ohne Geld nicht kämpfen. Geld ist Macht.
Jaden Black aus Ferguson im US-Bundesstaat Missouri ist sehr pessimistisch. Seiner Meinung nach hat sich ein Jahr nach dem Tod des schwarzen Teenagers Michael Brown nicht viel verändert. Gestern haben sich in seiner Heimatstadt Ferguson hunderte Menschen versammelt, um an Brown zu erinnern. Brown war vor einem Jahr von einem weißen Polizisten erschossen worden, auf offener Straße und obwohl er unbewaffnet war. Der Tod hatte für heftige Unruhen in Ferguson gesorgt und den Blick gelenkt auf Rassismus und Polizeigewalt in den USA. Viele weitere ähnliche Fälle sind seitdem bekannt geworden und eine neue Bürgerrechtsbewegung ist entstanden. Ferguson selbst sieht nach dem Tod von Michael Brown anders aus als vorher. Ein neuer Polizeichef, ein neuer Stadtrat mit mehr Schwarzen, Bildungsprogramme für benachteiligte Jugendliche und Polizisten tragen ständig Kameras am Körper. Anders als Jaden Black, den wir gerade gehört haben, glaubt die Politikwissenschaftlerin Joyce Mooshaben schon, dass sich etwas bewegt hat.
Also mit den Bodycams haben die Bürger und Bürgerinnen zum ersten Mal den Eindruck, also es wird ja wirklich nachgeprüft, wie die Polizei mit den Leuten in diesen Gemeinden umgeht. Aber was noch wichtiger ist, ist, dass sie sich häufiger treffen jetzt. Also Gruppen aus der Verwaltungsebene, von der Polizei mit den kleinen Eliten auf der lokalen Ebene.
Trotzdem, die Polizeigewalt, tödliche Schüsse auf Unbewaffnete, die gibt es weiter in den USA. Im Interview mit der Radio Wissen hat Mooshaben erklärt, dass dahinter ein grundsätzliches Problem steckt, nämlich Waffen.
Wenn die Polizei wirklich davon ausgehen muss, dass jeder praktisch das Recht hat, eine Waffe bei sich zu tragen, vor allem in diesem Bundesland Missouri, wo die versteckte Waffen tragen können, dann haben die Polizisten natürlich auch eine begründete Angst, es könnte mir sofort was passieren.
Und so lange wird auch die Gewalt wohl nicht aufhören, auch nicht in Ferguson. Nach den friedlichen Kundgebungen gestern fielen wieder Schüsse. Ein Mann soll das Feuer auf mehrere Polizisten eröffnet haben und schwer verletzt worden sein. Die Hintergründe sind unklar.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz gehen die Meinungen zu ein Jahr Ferguson auseinander. Klaus Busch fragt auf Facebook, werden in den USA eigentlich auch mal Weiße von der Polizei erschossen? Stefan Schwach beklagt, es hat sich in Bezug auf Rassismus in den USA nichts, aber auch gar nichts seit Martin Luther King geändert. Grauenhaft. Und von einem derartigen Land sollten wir in der EU noch abhängiger sein durch das so wichtige TTIP? Menti MSV stimmt zu. Ein Staat, der Angst schürt, nichts für seine Schwachen übrig hat, jedem Idioten Waffen in die Hand drückt, sich trotzdem für super hält und obendrein noch alles und jeden, ja sich selbst auch bespitzelt? Warum wundert mich gar nichts mehr? Noch ist offiziell nicht klar, wer letzte Nacht bei den Krawallen in Ferguson geschossen hat. Viele im Netz sind sich aber schon sicher. Janis Hoffmann twittert, Schwarze zeigen, dass es falsch ist, sie pauschal als Verbrecher zu behandeln, indem sie Geschäfte zerstören und um sich schießen. Johannes Wolf schreibt auf Facebook, wenn Schwarze auf Weiße schießen, ist das nie rassistisch. Komisch, man misst mit zweierlei Maß. Es gibt unzählige Gewaltverbrechen, die von Farbigen in den USA begangen werden. Und die allermeisten Schwarzen bringen sich gegenseitig in Bandenkonflikten um. Sehr bedenklich. Und Grasheim schaut auf Twitter nach Deutschland. Manchmal kann man sich über ein Gesetz in Deutschland bedanken. Die strengen Waffengesetze. Lieber Steine als Schüsse, wenn überhaupt.
Was noch wichtig wird.
Seit der Katastrophe von Fukushima sind viele Japaner Atomkraftgegner. Die Regierung will trotzdem zur Atomenergie zurück. 2 Jahre standen alle Atomkraftwerke im Land still. Morgen soll das erste wieder angeschaltet werden. Das AKW Sendai im Südwesten von Japan ist das erste mit neuen Sicherheitsstandards, laut Regierung den strengsten der Welt. Die japanische Regierung will die Atomkraftwerke wieder hochfahren, um wegzukommen von teuren Öl- und Gasimporten, mit denen aktuell Energie erzeugt wird.
Und sonst in der Welt?
Pakistan wird von einem großen Kinderpornoskandal erschüttert. Premierminister Nawaz Sharif hat eine schnelle Aufklärung gefordert und harte Strafen für die Verantwortlichen angekündigt. Eine Gruppe soll etwa 400 Videos produziert haben. Fast 300 Kinder sollen dabei sexuell missbraucht worden sein. Die meisten waren offenbar jünger als 14 Jahre. Die Verdächtigen sollen die Opfer und deren Familien mit den Filmaufnahmen erpresst haben. 7 Verdächtige wurden inzwischen festgenommen. Bis zu 25 Männer sollen an den Missbrauchsfällen beteiligt gewesen sein. Letzte Woche gab es Proteste gegen die Polizei in der pakistanischen Stadt Kasur. Eltern werfen ihr vor, den Skandal zu vertuschen. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sind unter den Verdächtigen Mitglieder einer einflussreichen Familie, die Dorfbewohner und Behörden einschüchtert. Miguel Angel Jiménez hat in Mexiko die Suche nach den 43 verschollenen Studenten maßgeblich mitkoordiniert. Jetzt ist der Aktivist offenbar ermordet worden. Laut den Behörden wurde Jiménez tot in einem Taxi gefunden. Er hatte vor 2 Jahren eine Organisation gegründet, mit deren Hilfe sich Bürger gegen Drogenkartelle wehren wollten. Seit dem Verschwinden der Studenten vor knapp einem Jahr hat Jiménez die Behörden zu mehreren Massengräbern geführt. Viele Familien sagen, dass er sie motiviert hat, wieder nach ihren verschwundenen Angehörigen zu suchen. Bisher ist nicht ganz klar, was mit den Studenten passiert ist. Im Zusammenhang mit dem Fall wurden aber hunderte Verdächtige festgenommen, darunter ein Bürgermeister-Ehepaar. Südkorea will wieder Propagandadurchsagen an der Grenze zu Nordkorea machen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums soll die nordkoreanische Seite noch heute mit Lautsprechern beschallt werden. In den letzten Jahren hatte Südkorea auf solche Durchsagen verzichtet. Jetzt reagiert das Land darauf, dass zwei südkoreanische Soldaten verletzt worden sind, vermutlich durch nordkoreanische Landminen. Nordkoreas Armee wird vorgeworfen, die Minen auf der südlichen Seite der Pufferzone zwischen beiden Ländern verlegt zu haben. Die südkoreanischen Soldaten waren am Dienstag bei einem Kontrollgang schwer verletzt worden, als Minen explodierten. Nord- und Südkorea befinden sich offiziell immer noch im Kriegszustand, seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts.
Wissensnachrichten.
Der Deutsche an sich gilt als pünktlich, pflichtbewusst und vielleicht auch ein bisschen langweilig. Stimmt so nicht, sagt eine neue Studie. Aglaya Dana aus der Nachrichtenredaktion. Wie sind wir denn nun, wir Deutschen?
Wir sind eben nicht nur das, sondern angeblich auch kreativ, offen und verkuschelt. Das sagen die Autoren der Studie Wie wir Deutschen ticken, der Psychologe Holger Geißler und der Mathematiker Christoph Drösser, der ist Wissenschaftsredakteur bei der Zeit. Und die haben 80 Online-Umfragen ausgewertet mit jeweils 1000 Teilnehmern.
Und die haben ergeben, dass wir kreativ und offen sind. Wie zeigt sich das?
Ja, das ist für mich der problematische Punkt an dieser Studie, denn das alles beruht auf Selbsteinschätzungen. Und da haben zum Beispiel 65% von sich gesagt, dass sie kreativ sind. Aber das sagt natürlich nichts darüber, ob die wirklich selber Möbel bauen oder Geschäftsideen entwickeln, sondern eben, ob sie es vielleicht wollen. Und dann steht da, mehr als 2/3 der Deutschen interessieren sich für fremde Länder und Menschen. Mehr als die Hälfte war schon einmal außerhalb von Europa im Urlaub. Und im Pressematerial über das Buch heißt es dann, das zeigt, dass die Deutschen offen sind. Also das finde ich ein bisschen großspurig interpretiert.
Welche Ergebnisse haben dich denn sonst noch überrascht?
Zum Beispiel, dass die Deutschen angeblich Kuschelfans sind. Die große Mehrheit findet Knutschen und Streicheln super, mehr als 80%. Etwa die Hälfte findet, wir sollten uns mehr umarmen. Und sehr viele tun das auch schon, vor allem viele Frauen umarmen ihre Freunde. Und die Mehrheit der Männer hat angegeben, dass sie gerne massieren.
Kommen wir vom Mensch zum Tier. Den Tieren sollten wir häufiger auch mal in die Augen schauen.
Genau, denn anhand der Pupillen der Tiere können wir erkennen, wie das Tier lebt. Es gibt nämlich ganz unterschiedliche Pupillenformen. Manche haben wie wir Menschen runde Pupillen, andere vertikale Spalten, Katzen zum Beispiel. Wieder andere haben horizontale Schlitze. Schafe zum Beispiel und Tintenfische haben sogar Pupillen in W-Form. Und Biologen aus Kalifornien wollten nun wissen, warum diese vielen Formen.
Und was ist Ihre Antwort? Warum diese ganze Vielfalt?
Man kann sagen, jedes Tier hat die Pupille, die es braucht, um gut in seinem Lebensraum klarzukommen. Nehmen wir als Beispiel das Schaf. Die Forscher haben simuliert, was das Schaf durch seine horizontalen Schlitze sieht. Und sie haben festgestellt, das Schaf hat den perfekten Panoramablick. Das liegt zum einen daran, dass die Augen an der Seite des Kopfes liegen, aber eben auch an der Pupillenform. Die horizontalen Schlitze blenden Sonnenlicht von oben gut aus und zeigen laut der Biologen horizontale Konturen besonders gut. Und dieser Panoramablick ist für das Schaf wichtig, um zu sehen, wenn sich ein Feind nähert. Im Gegensatz zum Beispiel zu der Katze oder auch dem Gecko, die haben Tiefenschärfe. Die Augen der Katze sitzen vorne, die Pupillen sind von oben nach unten geschlitzt und können so sehr gut einen kleinen Ausschnitt fokussieren. Und klar, das brauchen die Katzen, um zu jagen.
Und warum haben die Menschen keine Schlitze, sondern runde Pupillen?
Die Forscher vermuten, dass das daran liegt, dass wir nicht nachtaktiv sind. Wir sind ja auch Jäger, aber eben wir jagen nicht nachts. Unsere Pupillen können sich nicht so stark verändern wie die der Katze. Wir haben eben die Augen, die wir für unseren Lebensraum brauchen.
Mittlerweile lebt der Mensch ja auch im Weltall, auf der internationalen Raumstation ISS zum Beispiel. Und da gibt es jetzt eine besondere Delikatesse.
Ja, frischen Salat. Und das ist etwas Besonderes da oben, denn die Transportshuttles, die bringen in der Regel eher Nahrung mit, die länger haltbar ist. Aber die ISS-Forscher haben seit längerem Experimente mit Pflanzen gemacht, auch mit Salat. Weil es natürlich kein Sonnenlicht gibt, ist der dank elektrischer Beleuchtung gewachsen. Vor allem blaue und rote LEDs bestrahlen die Blätter. In der Mischung wirkt das Licht lila und es hat funktioniert und heute wird zum ersten Mal Salat geerntet und dann auch gegessen.
Ja, guten Appetit wünschen wir. Danke, Aglaya Dane.
Wetter.
Auch am Abend ist es oft bewölkt und vor allem im Westen sind auch Schauer oder Gewitter dabei, an einigen Stellen mit Starkregen. In der Nacht kann es weiter regnen, die Temperaturen sinken auf 21 bis 13 Grad. Morgen sind ab und zu wieder Gewitter möglich, vor allem im Süden und an der Ostsee, sonst bleibt es meistens trocken. Ganz im Norden höchstens 21 Grad, deutlich wärmer ist es im Osten von Deutschland mit bis zu 37 Grad in der Lausitz.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.